Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme Will,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 96.6. Ich bin Leonie Schwarz und heute geht's ums Thema Klima. Wir stecken mitten in der Krise und wir fragen uns, was braucht's, um mit den Auswirkungen auf Mensch und Natur umzugehen? Um das zu beantworten, haben Chiara Gehrig und ich von der Klimaredaktion des Zentrums für Medienkompetenz der Universität Tübingen verschiedene Beiträge von Tübinger Studis gesammelt, die die Klimakrise aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Claire Seidel und Wiebke Krannemann machen den Anfang und fragen TübingerInnen, welchen Zusammenhang sie zwischen Gesundheit und der Klimaerwärmung sehen.
Also ich glaube schon, dass die Klimakrise sich auf die Gesundheit auswirkt. Zum Beispiel, dass es eine starke Hitzeentwicklung in den Städten gibt.
Dass das einfach viel extremer wird und das dann eben nicht nur ältere Menschen betrifft oder Menschen, die chronisch krank schon sind, sondern eben auch Menschen, die eigentlich komplett gesund sind.
Dass es halt gerade für Leute, die sowieso irgendwie Herz-Kreislauf vorbelastet sind, für ältere Leute einfach ein Problem werden kann.
Generell einfach so Pandemien viel mehr vorkommen werden.
Wenn sich das Klima erwärmt, dann gibt es auch andere Krankheitserreger hier mit Moskitos.
Die Sorgen der Gesellschaft vor den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise nehmen merklich zu. Aber welche Gefährdung besteht eigentlich wirklich und vor allem, wie kann man sich schützen? Dieser Frage sind meine Kollegin Claire und ich, Wiebke, auf den Grund gegangen. Aber Claire, was macht denn die Klimakrise, was unserer Gesundheit schaden kann?
Temperaturen ab 30 Grad und Tropennächte werden eben immer häufiger. Und wir sind bereits ab 41 Grad unserer Körpertemperatur eben gefährdet, beziehungsweise ab 43 Grad ist es dann auch tödlich. Und sowas wie frühsommerliche Hitze ist auch sehr belastend, weil wir noch nicht angepasst sind an warme Temperaturen. Und das wird auch eben immer häufiger. Und sowas wie Hitzeerschöpfung, Hitzschläge und auch gefährlicher Hitzekollaps können dann auch öfter auftreten. Und Leute bekommen auch voll oft, dann können Herz-Kreislauf-Probleme bekommen oder auch Atemerkrankungen.
Ja, das klingt ja schon so, als wäre es definitiv ernst zu nehmen. Aber wer ist denn besonders betroffen?
Also vor allem sind betroffen alte Menschen bereits eben ab 65, was eigentlich auch schon krass ist, wenn man es überlegt.
Mhm.
Und so chronisch erkrankte Menschen, auch eben, das wusste ich zum Beispiel, also war mir nicht ganz bewusst, Menschen in besonderen Lebenslagen wie Obdachlosigkeit.
Stimmt.
Und auch Leute, die in Städte wohnen, sind auch ziemlich stark betroffen, weil da die Hitze sich anstaut. Aber generell ist eigentlich jeder betroffen, weil man kennt es ja selber, dass der Alltag erschwert wird.
Mhm.
Es sollte ein ernstzunehmendes Problem als dieses gesehen werden, weil in Europa, wie man am demografischen Wandel halt sieht, unsere Bevölkerung älter wird.
Das heißt, es gibt dann einfach mehr Risikopatienten.
Ja.
Und gerade wenn es so ein strukturelles Problem ist, was gibt es denn für Konzepte, mit dieser zunehmenden Hitze und der Gefahr umzugehen und sich auch zu schützen?
Also jetzt auf Tübingen bezogen gibt es so Begrünungspläne und auch, dass sowas wie Gebäude, die halt kühl sind generell, einfacher zugänglich gemacht werden.
Mhm.
Und auch Altenheime bzw. auch Krankenhäuser werden auch dann sich da anpassen bzw. anpassen müssen.
Mhm.
Und individuell kannst du halt auch sagen, ja, dann sollte man mehr trinken bzw. immer genug trinken und sich im Schatten aufhalten. Und sehr wichtig ist, dass man auf Hilfsbedürftige achtet und immer seine Hilfe anbietet.
Auf jeden Fall.
Aber es ist ja eben auch nicht nur die Hitze selbst, die eine gesundheitliche Gefährdung darstellt, sondern wahrscheinlich auch sowas wie auch in der Umfrage genannt, sowas wie Pandemien, oder?
Ja, das stimmt. Die allgemeine Problematik ist, dass die Klimakrise, vor allem eben durch die ansteigenden Temperaturen, die Verbreitung von Infektionskrankheiten, von Viren und damit auch Zoonosen und Pandemien einfach fördert.
Aber wie kann das halt sein, dass das häufiger wird oder wie, dass diese Zeitabschnitte kürzer werden?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Was uns hier zum Beispiel in Baden-Württemberg auch betrifft, ist die Mückenproblematik. Mhm. Ja. Klimaveränderungen durch die Klimakrise sorgen dafür, dass zum Beispiel mit milderen Wintern und wärmeren Sommern bessere Bedingungen für Mückenpopulationen gegeben werden. Auch eben nicht nur mehr die heimischen Mücken, sondern auch eigentlich exotische Mückenarten können sich in Deutschland mehr verbreiten. Und das Problem ist, dass sie eben Überträger von einigen Krankheiten sind.
Und wie gefährlich sind eigentlich diese Mücken oder Zecken? Weil man sieht sie eher als nervige Insekten an im Moment.
Ja, tatsächlich sind sie mehr als nur nervig. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Mückenart drauf an. Aktuell in Baden-Württemberg zum Beispiel wird viel über die Tigermücke gesprochen oder die exotische Zeckenart Hyalomma, die mittlerweile mehrfach entdeckt wurden. Sie sind potenzielle Überträger von Tropenkrankheiten, wie zum Beispiel dem Dengue-Fieber oder dem Krim-Kongo-Fieber. Und diese Erkrankungen sollte man auch definitiv ernst nehmen, denn sie gehen einfach oft mit einem hohen Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen einher, können schwerwiegende Verläufe haben und sogar zum Tod führen. Oder im Fall des Krim-Kongo-Fiebers sind sie auch noch hoch ansteckend. Das heißt, die Verbreitung wird einfach stark begünstigt.
Ja, und was macht man dagegen? Beziehungsweise gibt es Schutz?
Ja, auch da bedingt. Also gegen bestimmte Krankheiten kann man sich impfen. Zum Beispiel FSME-Impfungen werden empfohlen. Auch gegen das Dengue-Fieber und Gelbfieber kann man sich impfen. Aber insgesamt muss es natürlich Lösungskonzepte geben, die eher die Mückenpopulation an sich bekämpfen. Es gibt schon landesweites Insektenmonitoring, um zunächst erstmal verlässliche Daten zu sammeln und dann gezielter dagegen anzugehen. Und einige Initiativen, um die Ausbreitung auch einzudämmen. Aber flächendeckende, großflächige Projekte, da gibt es noch Nachbesserungsbedarf.
Wir brauchen viel größere Lösungen.
Ja, die Klimakrise an sich muss angegangen werden, nicht nur die folgende Klimakrise.
Ja.
Und wie wir ja auch festgestellt haben, ist das eine Thematik, die uns alle betrifft oder betreffen wird. Insofern ist das ja im Interesse von allen von uns.
Mit den konkreten Lösungen haben sich auch Clemens Gut, Carla Räder und Dominik Ladung beschäftigt. Bei ihnen geht es aber nicht um Sonne, sondern um Regen. Genauer gesagt um Starkregen und die damit einhergehende Hochwassergefahr. Den Beitrag haben sie eine Woche nach den starken Unwettern in Süddeutschland im Mai 2024 aufgenommen. Sie fragen sich, welche Präventionsmaßnahmen in Tübingen bereits getroffen werden und wie präsent das Thema in den Köpfen der Leute ist.
Mehr als 100 Liter pro Quadratmeter in nicht einmal 24 Stunden fielen im Saarland laut dem Deutschen Wetterdienst letzten Freitag. Das war mehr als im gesamten Monat April zuvor. Hallo zusammen, mein Name ist Clemens. Ich sitze hier mit meinen beiden KollegInnen Carla und Dominik. Zusammen waren wir gestern in der Tübinger Innenstadt unterwegs und haben die Leute gefragt, wie sie den Starkregen und die darauf folgenden Hochwasser der letzten Woche wahrgenommen haben.
Ängstlich habe ich das erlebt. Ich bin ja jetzt nicht aus Tübingen, wir sind aus dem Münsterland und auch da haben wir vor vielen Jahren zweimal hintereinander Hochwasser erlebt. Von daher kann ich das schon nachempfinden, was da auch dann los ist. Und das macht schon Angst.
Ja, die Bilder haben mich schon erschrocken, aber ehrlich gesagt habe ich es nur auf Social Media so ein bisschen gesehen.
Also schon ein bisschen Albtraum. Na, ich bin froh, dass einem selber nicht so geht.
Das hat mich schon irgendwie verunsichert, muss ich sagen.
Also die Bilder waren schon erschreckend und ich habe schon mitgefühlt mit Leuten.
Den Starkregen habe ich jetzt nicht so als extrem empfunden, weil ich es vielleicht nicht mitgekriegt habe.
Ich habe das relativ wenig mitbekommen, aber dann stand ich in Karlsruhe am Bahnhof und dann ist mir das klar geworden, dass da alles untergeht.
Laut dem Deutschen Wetterdienst war 2001 bis 2019 fast jeder Ort Deutschlands von Starkregen betroffen. Diese Zahlen sind seit 2019 nur noch gestiegen. Mittlerweile sind mehr als 300.000 Adressen in Deutschland von Hochwasser bedroht. Prognose immer noch steigend. Carla, warum ist das Hochwasserproblem in den letzten Jahren so akut geworden?
Das hängt mit der globalen Erderwärmung zusammen. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte, ohne dass die Luftfeuchtigkeit steigt. Dadurch regnet es zwar seltener, aber wenn, dann so richtig heftig. Das heißt, leichte oder moderate Regenfälle nehmen ab, Starkregen mit zerstörerischer Wirkung nehmen zu. Wenn es zu stark regnet, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen. Es kommt zu Überschwemmungen.
Sind wir uns denn sicher, dass das durch die Klimakrise verursacht wird?
Tatsächlich ist das keine so einfache Frage, da Starkregen normalerweise ein eher kleinräumiges und kurzes Ereignis ist. Damit beschäftigt sich die Klimaforschung erst seit kurzem. Laut der Zeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung gäbe es aber ohne die Klimakrise 12% weniger Rekordniederschläge. Das sind Niederschläge, die alle vorherigen übertreffen, wie die 2021 im Ahrtal. Und die Forschungsgruppe Carbon Brief hat herausgefunden, dass der Klimawandel 70% von 405 Extremwetterereignissen stärker oder wahrscheinlicher gemacht hat. Das sind schon eindeutige Hinweise, dass die Klimakrise für die Überschwemmungen verantwortlich ist.
Ja, das stimmt. Das sind schon sehr aussagekräftige Ergebnisse. Dominik, in unserer Straßenumfrage ging es ja speziell um die Hochwassergefahr in der Stadt Tübingen. Was kam denn da raus? Wie rechnen die Leute in Tübingen mit einem Hochwasser? Oder wie präsent ist ein mögliches Hochwasser in den Köpfen von Tübingen?
Ja, das ist so teils, teils. Also manche Leute waren der Ansicht, dass Tübingen nicht wirklich gefährdet ist. Rottenburg dahingehend schon eher. Andere Befragte waren der Meinung, dass eine Hochwassergefahr alleine durch die Nähe zum Neckar besteht. Manche konnten sich sogar an das vergangene Hochwasser erinnern, wie das zum Beispiel im Jahr 2013.
Ist die Stadt Tübingen denn auf so einen Fall vorbereitet? Gibt es da schon Hochwasserschutzmaßnahmen hier?
Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Zum einen führt die Stadt regelmäßig Gewässerkontrollen in den Bächen und Flüssen rund um Tübingen durch. Da prüfen sie die Höhe der Wasserstände. Bei einem Hochwasser muss das Wasser ja ungehindert abfließen können. Und dafür baut die Stadt gerade auch die Kanalisation weiter aus. Dann wurden ja auch mehrere Rückhaltebecken erbaut, um die anfallenden Wassermassen zu sammeln. Und außerdem kann man auch auf einer interaktiven Hochwassergefahrenkarte nachschauen, wie und wann das eigene Haus hochwassergefährdet ist.
Das sind ja in der Tat schon eine ganze Menge an Maßnahmen, die es da gibt. Hören wir uns doch mal kurz an, was die Leute aus Tübingen schon dazu oder darüber wissen.
Also mir ist nur das Lüstenauer Wehr bekannt.
Ich habe mich kürzlich tatsächlich damit auseinandergesetzt in Weinsberg, dass da bauliche Maßnahmen getroffen wurden gegen so Starkregen.
Also ich glaube nicht, dass richtig alles vorbereitet ist zum starken Regen.
Mir sind keine richtigen Maßnahmen bekannt. Ich meine, man merkt, dass die Stadt Tübingen sich darauf vorbereitet, weil wir haben ja auch die Renaturierung.
Also ich würde sagen, Richtung Bebenhausen gibt es ja schon so ein Wehr oder so einen Hochwasserschutz.
Da habe ich absolut keine Ahnung. Ich hoffe mal, es kommt nicht so weit.
Ich hatte mal gehört, dass die Stadt entsprechende Maßnahmen getroffen hat.
Was sollte man vielleicht öffentlichkeitswirksamer präsentieren?
Wie man also gerade hören konnte, ist nicht wirklich jeder oder jede über die Schutzmaßnahmen der Stadt Tübingen informiert. Was meinst du, Dominik? Woran könnte das liegen?
Möglicherweise ist die Kommunikation zwischen Stadt und Bevölkerung noch nicht so erfolgreich. Es gibt ja offensichtlich konkrete Maßnahmen. Es ist halt nur schade, dass die Leute nicht genau darüber Bescheid wissen. Aber online sind die Hinweise zum Beispiel tatsächlich etwas versteckt. Dort findet man unter Bürgerservice besondere Lebenslagen, nähere Informationen zum Hochwasser.
Alles klar, cool. Dann wissen jetzt immerhin wir Bescheid. Vielen Dank für eure Zeit und für euren Input.
Ja, ciao.
Ciao.
Du ein Wunderkind oder verwunderlich? Sag mir, ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind. Diese Welt wird für Wunder immer blinder. Wenn du sie sehen kannst, bist du ein Wunderfinder. Bist du ein Wunderkind oder verwunderlich? Sag mir, ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind. Diese Welt wird für Wunder immer blinder. Wenn du sie sehen kannst, bist du ein Wunderfinder.
Wenn unsere wundervollen Wunderfinder Kinderaugen wird Traurigkeit sich transformieren zu Träumen voller Tänzen, Träumen voller Menschen, die Augen auf die Welt sehen. Wenn Dunkelheit uns blendet, ist die beste Zeit zum Hellsehen. Die Zukunft kann man planen, nicht immer, aber trotzdem. Wo du hinguckst, wirst du hingehen. Du kannst mehr tun als den Schrott sehen, mehr tun als den Trott leben. Die Schuld an allem Gott geben. Wir können mehr tun als den Sinn suchen. Wir können den Sinn
bist
geben.
Bist du ein Wunderkind oder verwunderlich? Sag mir, ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind. Verwunderlich, sag mir, ob du verstehst, dass wir ein Wunder sind.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle 96.6. Unser Thema heute ist Klimakrise, was braucht's? Und passend zu dem Lied Wunderfinder von Alexa Feser featuring Curse, das wir gerade gehört haben, schauen wir uns jetzt ein Ökosystem an, in dem ganz viele kleine und große Wunder zu finden sind. Den Wald. Evin Sahin und Gregor Jetter haben das für uns unter die Lupe genommen und schauen sich an, was die Klimakrise für den Wald bedeutet und warum ein gesunder Wald für unsere Welt unverzichtbar ist.
Wald bedeutet für mich Erholung, Entspannung, so ein bisschen Alltag abschalten und die Seele baumeln lassen.
Ich bin oft im Wald. Erholung, Natur, Grün, Stressreduktion.
Ja, der Wald ist eine extrem wichtige Ressource. Er ist Erholungswald, er ist Schutzwald, er ist aber auch Nutzwald.
Runterkommen vom Alltag.
Durch den Klimawandel bedingt jetzt extrem schlechter auch geworden.
Die binden CO2.
Wald ist einfach unverzichtbar und wir sind alle abhängig vom Wald.
Deutschland ist zu einem Drittel von Wäldern bedeckt. Der Wald bedeutet für uns vor allem Erholung. Ein Ort, an dem es uns gut geht. Wo wir Stress abbauen können. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass ein Spaziergang im Wald den Puls und den Blutdruck senkt. Mein Name ist Gregor Jetter.
Und ich bin Evin Sahin. Wir möchten uns heute mit dem Thema Waldschutz etwas genauer beschäftigen. Der Wald ist für viele eine Wohlfühloase. Allerdings sind unsere deutschen Wälder heute stark gefährdet. Die Klimakrise hat ihnen besonders in den vergangenen Jahren erheblich geschadet. Die Waldzustandserhebung 2023 zeigt, dass nur jeder fünfte Baum gesund ist. Davon betroffen sind vor allem die weit verbreitetsten Arten: Kiefer, Fichte, Eiche und Buche.
Mit welchen Problemen hat der deutsche Wald denn zu kämpfen?
Das Hauptproblem ist tatsächlich die starke Trockenheit. Die hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Dürreperioden werden immer länger. Dadurch steigt die Waldbrandgefahr erheblich. Besonders bei Nadelwäldern ist das Risiko hoch, da die Nadeln schneller zündeln. Wenn es mal regnet, kommt es häufig zu Starkregen. Das Wasser fließt dann zu schnell ab und wird nicht im Boden gespeichert. Häufig überfluten dann auch Straßen und Felder. Durch die Trockenheit verbreiten sich auch Schädlinge viel leichter. Besonders der Borkenkäfer verbreitet sich nahezu epidemisch. Ist ein Baum zu stark befallen, kann er häufig nur noch gefällt werden. Aber Gregor, sag mal, warum ist der Wald denn überhaupt so wichtig für unser Klima?
Der Wald ist unser Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel. So bezeichnete es Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die Bäume entnehmen der Luft das CO2 und binden es über Jahrzehnte. Insgesamt speicherte der Wald laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2021 in Deutschland rund 3 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Den größten Anteil hat dabei der Boden. Er speichert fast die Hälfte des Kohlenstoffs. Allerdings speichert der Wald nicht nur CO2, sondern gibt dieses auch wieder ab. Beispielsweise, wenn viele Bäume sterben. Das war besonders in den letzten Jahren der Fall. Dann gibt der Wald mehr ab, als er aufnimmt. Er wird also von der Senke zur Quelle. Unternimmt denn die Politik bereits etwas für den Waldschutz?
Ja, Cem Özdemir hat angekündigt, dass alleine dieses Jahr 250 Millionen Euro für die Waldförderung eingeplant sind, um den Wald gegen die Klimakrise zu wappnen. Zudem hat sein Ministerium ein weiteres Programm ins Leben gerufen, das bis 2026 läuft. Es umfasst 900 Millionen Euro und soll Waldbesitzern bei der Rettung ihrer Areale helfen. Waldschutz ist ein Langzeitvorhaben. Mögliche Erfolge werden wohl erst in Jahrzehnten messbar sein. Allerdings müssen wir jetzt handeln, wenn wir den Wald retten wollen. Welche Maßnahmen müssen denn konkret noch ergriffen werden, um den Wald besser zu schützen?
Der Wald soll wieder naturbelassener gestaltet werden. Es gilt, den menschlichen Eingriff erheblich zu minimieren. Dazu gehört auch, dass es mehr Laubwälder geben muss. Fichten sind beispielsweise besonders anfällig für Hitze und Trockenheit. Andere Arten, wie die Eiche oder Buche, sind da deutlich resistenter. Es muss also ein Waldumbau her. Und der wird auch schon nach und nach umgesetzt. Misch- und Laubwälder sollen die reinen Nadelwälder ersetzen. Wichtig ist dabei auch, dass die Arten sowohl dem heute noch eintretenden Frost im Winter als auch der extremen Hitze im Sommer standhalten können. Das andere große Problem ist ja die Trockenheit. Hierbei erfüllt das Totholz eine wichtige Aufgabe. Es saugt wie ein Schwamm das Wasser auf und speichert es. Auch Tümpel dienen als Wasserspeicher. Die fangen bei Starkregen das Wasser auf, sodass es langsam im Boden versickern kann. Zudem bieten sie auch Lebensräume für verschiedene Tiere. Es braucht aber auch neue Ideen beim Wegebau und bei der Entwässerung im Wald.
Also kommt da noch einiges auf uns zu. Der Waldschutz scheint eine Aufgabe über Generationen zu sein, die nicht mal ebenso geschafft ist. Allerdings werden Bäume hunderte von Jahren alt. Wir können also schon heute die Samen für morgen sehen und so dafür sorgen, dass noch viele Generationen nach uns den Wald als Erholungsort erleben können.
Jahre haben wir überlebt. Schon krass, wenn man denkt, dass grad alles so plötzlich den Bach runtergeht. Wird oben jemand merken, wenn die Menschlichkeit fehlt? Sind wir im ewigen Dunkeln alleine auf unserem kleinen Planet? Manche klammern sich an Schlösser, an ein kleines bisschen Macht. Frag mich, ob das in ein paar Jahren irgendeinen Unterschied noch macht. Woran hältst du dich fest? Auch wenn alles zerbricht, bleibt immer was, irgendwas, das mich hoffen lässt. Ich glaub auch immer noch daran, sich was ändern kann, ja, irgendwann, irgendwann. Sag mir, glaubst du auch noch dran? Was für eine fucked up Welt, ja. Ich schau zum Himmel rauf. Mann, ich wart schon so lang, dass die Sonne bald warm hinter Wolken auftaucht. Diese Stadt ist kalt, langsam werd ich es auch. Verlorene Seelen stolpern vorbei und lösen sich auf. Es fühlt sich an, als würden alle längst das Ende akzeptieren. Dabei gibt es so viel Schönes, so viel Schönes zu verlieren. Woran hältst du dich fest? Auch wenn alles zerbricht, bleibt immer was, irgendwas, das mich hoffen lässt. Ich glaub auch immer noch daran, dass sich was ändern kann. Ja, irgendwann, irgendwann. Sag mir, glaubst du auch noch dran? Zerbricht, bleibt immer was, irgendwas, das mich hoffen lässt. Ich glaub auch immer noch daran, dass sich was ändern kann. Ja, irgendwann, irgendwann. Sag mir, glaubst du auch noch dran?
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Von Lotte bei Radio Mikro Europa. Wir bleiben thematisch im Wald, aber jetzt geht es um die waldgerechte Jagd und Veganismus. Die Kombination scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Aber Viktoria Gutfreund erzählt von ihren eigenen Erfahrungen und zeigt gemeinsam mit Jana Rinderknecht, wie der Veganismus einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vicky und heute spreche ich mit Jana über die Klimakrise. Es soll vor allem darum gehen, welche individuellen Entscheidungen die Menschen tagtäglich bezüglich ihrer Ernährung treffen, um bewusst oder auch unbewusst gegen die Klimakrise anzukämpfen. Aber jetzt ist es ja auch noch so, dass man die Klimakrise nicht nur als Klimakrise betrachten kann. Sie ist vielmehr auch noch eine Artenkrise, eine Nachhaltigkeitskrise, eine Gerechtigkeitskrise. Eine Ökosystemkrise, eine Biodiversitätskrise, eine Wasserkrise und vieles, vieles mehr. Klima ist kein Thema für sich, sondern eine Dimension, die überall wiederzufinden ist.
Vollkommen richtig. Die Zusammenhänge spielen hier eben die entscheidende Rolle. Die Auswirkungen sind überall spürbar. Und die Menschen werden sich nicht alle ihren wöchentlichen Sonntagsbraten verbieten lassen. Deshalb möchten wir jetzt auch über eine recht neue und unbekannte Lebensweise und Ernährungsform sprechen, und zwar über den Veganismus. Das bedeutet, die Menschen ernähren sich vegan, aber sind gleichzeitig ausgebildete JägerInnen, die ausschließlich ihr selbst geschossenes Tier verzehren. Was hältst du denn von diesem Konzept? Du bist ja auch eine aktive Jägerin. Könntest du dir das vorstellen?
Genau, ich besitze den Jagdschein und ich gehe auch aktiv auf die Jagd. Ich persönlich habe dafür verschiedene Gründe und zum einen geht es mir dabei eben darum, zu wissen, woher mein Fleisch kommt, was ich verzehre. Zum anderen aber auch darum, dass ich so alles vom Tier wirklich verwerten kann. Also es wird nichts weggeworfen. Und zusätzlich kann ich durch die eigene Jagd vermeiden, weitere Ressourcen zu verschwenden bzw. in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist es mir dabei noch anzumerken, dass wenn ich von Jagd spreche, immer die weitgerechte Jagd meine. Und Weitgerechtigkeit heißt, dass alle Jäger und Jägerinnen in Deutschland dazu verpflichtet sind, den Umwelt- und auch den Tierschutz vor allem zu achten und einzuhalten. Das heißt auch, unnötiges Leid der Tiere zu vermeiden. Und ja, grundsätzlich ist es jetzt erstmal so, dass ich eben durch die Jagd auch vermeide, die landwirtschaftliche Massentierhaltung weiter zu unterstützen. Denn die konventionelle Form der Tierhaltung macht immerhin knapp 70% der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen aus, was wiederum über 5% der Gesamtemissionen in Deutschland sind, betrachtet man einmal das Jahr 2022. Auf der anderen Seite kann ich durch eine gesetzeskonforme und eben auch weitgerechte Jagd die Wiederbewaldung forstlicher Flächen und auch die Waldverjüngung maßgeblich mit unterstützen.
Immerhin ist der Wald in Deutschland ja unser wichtigster CO2-Speicher. Laut Zahlen aus dem Jahr 2019 speichern unsere Wälder jährlich um die 30 Millionen Tonnen CO2.
Das ist richtig. Aber es ist zugleich so, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder zu großflächigen Sturmschäden gekommen ist oder auch durch Schäden durch Schädlinge, wie etwa den Borkenkäfer. Das bedeutet für die aktuelle Forstwirtschaft, dass die Wiederaufforstung geschädigter Flächen derzeit super wichtig ist, um unseren Wald in seiner ursprünglichen Dimension wiederzubekommen und auch zu stärken. Damit das aber erfolgreich sein kann, müssen die betroffenen Flächen entsprechend bejagt werden, um den jungen Bäumen eine Chance zu geben, zu wachsen. Tut man dies nicht, werden junge Bäume häufig vom Wild geschädigt, sodass sie wieder absterben.
Also ist das Jagen gar nicht nur dafür gut, sich den Wunsch nach Fleisch zu erfüllen und dennoch bewusst und klimaschonend zu leben, sondern dient auch dem Walderhalt und indirekt auch der Reduzierung der CO2-Emissionen?
Genau richtig, ja. Die Jagd ist viel mehr als nur das Entnehmen von Rehen oder Wildschweinen aus dem Ökosystem Wald. Bei der Jagd geht es um den bewussten und verantwortungsvollen Konsum von Fleisch, um die Unterstützung des Ökosystems Wald als CO2-Speicher. Ernähre ich mich zudem, abgesehen jetzt von dem selbst gejagten Fleisch, was ich esse, auch noch vegan, vermeide ich CO2-Emissionen durch die landwirtschaftliche Milchviehhaltung und zusätzlich könnte ich mich auch noch regional und saisonal ernähren, was ich auch mache, und vermeide damit auch noch CO2-Emissionen, die durch lange Transportwege entstehen.
Damit wäre die vegane Ernährungsform durchaus eine Alternative, die sich vor allem in den ländlichen Gebieten Deutschlands etablieren könnte. Wenn Menschen also einen Jagdschein machen und sich selbst mit der weitgerechten Tötung auseinandersetzen, anstatt nur in den Supermarkt zu gehen und ins Regal zu greifen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich der Konsum insgesamt reduziert und sich das Bewusstsein extrem verstärkt.
Da stimme ich dir zu 100% zu. Aber ich glaube, was man dafür noch braucht, ist eine Aufklärung in der breiten Gesellschaft, um zu vermitteln, was weitgerechte Jagd tatsächlich bedeutet und wie man durch eine weitgerechte Jagd auch der Klimakrise entgegenwirken kann.
Was für ein spannender Beitrag von Viktoria Gutfreund und Jana Rinderknecht über den Veganismus. Passend dazu spielen wir jetzt ein Lied aus der Sicht von Tieren. 10.000 Tränen von Berge.
Thank you.
seitdem ihr wisst, dass wir schweigen und uns den Tatsachen beugen, betrachtet ihr uns als den einfachsten Weg, euch etwas stärker zu fühlen und die Natur zu regieren in eurer engen und bescheidenen Welt. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen und lasst es geschehen. Aus unserem blutigen Schicksal baut ihr euch selbst noch ein Denkmal, das uns ganz langsam von der Erde verdrängt. Und ihr tragt die Krone der Schöpfung doch nur als Schmuck auf den Köpfen. Doch für das Leiden um euch rum seid ihr blind. Wir sehen euch zu, hilflos zu. Hört endlich auf, weil wir sonst zugrunde gehen. Jeder Moment tut unendlich weh. Tausend Tränen weint, es ist euch egal, ihr wollt's nicht sehen und lasst es geschehen. Und ihr geht über Leichen, es fällt uns schwer, eure Gewalt zu verstehen. In eurer Hand ist es furchtbar kalt.
Hört Radio Mikro Europa, der Tübinger Campusfunk auf der Wüste Welle 96.6. Unser heutiges Sendungsthema lautet Klimakrise, was braucht's? Eine Antwort darauf könnte lauten, Menschen, aber auch Institutionen, die Verantwortung für die Klimakrise übernehmen. Leonie Staffe und Marius Schweizer schauen sich dafür im nächsten Beitrag an, wer in Deutschland die Verantwortung für die Klimakrise trägt und welche Ungleichheiten dabei eine Rolle spielen.
Hi, ich bin Leonie und...
Hallo, ich bin Marius.
Wir sind hier im Rahmen eines Seminars zum Thema Klimakrise gemeinsam unterwegs und wollen uns ein bisschen über die Klimakrise und Ungleichheit unterhalten. Genauer gesagt wollen wir uns Ungleichheiten anschauen im Bereich des sozialen und der wirtschaftlichen Situation.
Genau, wir haben uns da gefragt, wie hängen denn ökonomische Ungleichheit und soziale Ungleichheit mit der Klimakrise zusammen? Also gibt es da gemeinsame Ursachen, gibt es gemeinsame Verantwortlichkeiten? Können wir da Gemeinsamkeiten aufdecken?
Das haben wir auch die Leute in Tübingen gefragt. Hauptsächlich sind uns jüngere Leute von der Uni über den Weg gelaufen und die wollen wir jetzt zu Wort kommen lassen.
Auf internationaler Perspektive gibt es natürlich bestimmte Regionen, die von Klimaauswirkungen sozusagen stärker betroffen sind als andere. Also Verteilungsfragen und Ressourcen zu tun hat.
Die Entwicklungsländer sind stärker betroffen und bestimmt, weil es immer so ist, Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status.
Ja, ganz klar die Regierung. Also ich finde, die Verantwortung liegt zu 90% in der Politik. Natürlich können Individuen ihren Beitrag dazu leisten, genauso wie wir alle nachhaltiger leben können. Aber was ja den Klimawandel so herantreibt, sind ja mostly auch die Großkonzerne.
Das waren also die Stimmen aus dem BOTA und von vor der Uni BIP.
Ich fand vor allem die eine Person interessant, die auch gleich gesagt hat, dass sie die Hauptverantwortlichkeit bei der Klimakrise bei den Großkonzernen sieht, wie sie es bezeichnet hat. Wo ich auf jeden Fall zustimmen würde und was wir auch faktisch klar bestätigen können, denn nach einer Untersuchung der amerikanischen NGO Carbon Disclosure Project wurde klar festgestellt, dass nur 100 fossile Konzerne wie zum Beispiel Shell oder ExxonMobil, also gerade die großen amerikanischen oder britischen Ölgiganten, dass gerade die für 75% der insgesamten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Also das Ganze können wir in einem globalen Kontext betrachten, allerdings auch nur auf Deutschland bezogen, wenn wir danach schauen, wer sind denn diejenigen, die darüber entscheiden, wie wir produzieren, was produziert wird. Das ist nämlich eben das eine reichste Prozent der Vermögenden in Deutschland. Sie emittieren pro Kopf und Jahr bis zu 200 Tonnen CO2 und damit entscheiden sie nicht nur darüber, wie wir produzieren, sondern emittieren bis zu 100 Mal so viel, wie die Menschen nach dem Pariser Klimaabkommen eigentlich in Deutschland emittieren sollten.
Siehst du dann auch die Verantwortung bei dieser Gruppe von Menschen dafür, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen? Oder ist die Verantwortung eher bei jemand anderem unterwegs?
Nun, ich denke, dass Konzerne und die Industriestaaten des globalen Nordens, sie tragen die Verantwortung, dass wir in der Situation sind, in der wir nun stecken mit der Klimakrise. Allerdings denke ich, ist es gut genug belegt, dass sie nicht dagegen vorgehen werden. So haben wir in Deutschland beobachtet, RWE bekennt sich zu allen Klimazielen, redet darüber, dass sie nachhaltig sein wollen. Lützerath wurde dennoch zerstört, um die Kohle darunter abzubaggern. Und das mit der Unterstützung der Landesregierung aus Nordrhein-Westfalen oder auch der Bundesregierung. Das heißt, ich glaube, wir können klar festhalten, Politik und Wirtschaft werden sich nicht darum kümmern. Das heißt, wenn niemand für uns handelt, müssen wir selbst für uns handeln. Und da sehe ich klar die Möglichkeit der gegenseitigen Organisierung. Das heißt, alleine können wir nichts machen, aber wenn wir uns vernetzen, wenn wir uns zusammentun, dann können wir so an die Hebel der Macht kommen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde aber auch, dass jeder Einzelne vielleicht doch noch ein bisschen was tun kann. Und zwar, wenn jeder auf seinen einzelnen Konsum schaut, dabei natürlich nicht aus den Augen verliert, dass man natürlich nicht die größten Auswirkungen hat mit seinen Einzelentscheidungen. Aber da kommt vielleicht alles Kleine auch ein bisschen zusammen. Wenn dann alles zusammenkommt, kann man sich vielleicht auch in einer sozialen Bewegung organisieren und vernetzen. Dann, wie du schon gesagt hast, nur dazu hat man dann natürlich auch eine größere Entscheidungsmacht bzw. Handlungsmöglichkeiten.
Genau, ich würde hier eine klare Unterscheidung treffen. Quasi für Einzelpersonen geht es auf der Konsumebene weiter oder auf der Organisierungsebene, wo ich persönlich die Konsumebene ein bisschen gefährlich finde, wenn wir nämlich, ich sag mal, nur noch auf uns schauen würden und nur noch danach gehen, okay, was kaufe ich jetzt ein oder wie fahre ich Auto, wie fahre ich Fahrrad und quasi selber zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin, dass ich den Blick aufs große Ganze verliere, dann eben auf Staaten oder die Wirtschaft auch. Darum denke ich eben, dass der Weg eher ist, wie du auch gerade sagtest, über soziale Bewegungen, über das gegenseitige Organisieren und das Miteinander handeln, wo ich auch die ArbeiterInnen klar mit dazu nehmen möchte, denn sie sind es schließlich, die über ihr Streikrecht in den Betrieben auch reale wirtschaftliche Macht ausüben können, wenn sie sich miteinander dafür entscheiden, dass sie so nicht mehr weiterarbeiten wollen, häufig auch noch unter schlechten Arbeitsbedingungen, und dann klar sagen, sie treten jetzt gemeinsam ein für bessere Arbeitsbedingungen, gemeinsam mit sozialen Bewegungen, auch für mehr Klimaschutz, dann denke ich, können wir tatsächlich auch politische Macht ausüben und so auch was an der Situation ändern.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das finde ich schlüssig. Ich denke auch, an der Stelle ist es nochmal wichtig zu sagen, dass man niemanden blamen sollte für seinen einzelnen Konsum. Ich denke, wenn sich jedem das Bewusstsein ergibt, dass man einzeln was tun sollte und sich dann, wie gesagt, zusammenschließt, dann wird da ein Schuh draus und dass es nichts bringt, andere Leute dafür zu blamen, wie sie handeln und was sie tun, sondern da gemeinsame Lösung für zu finden. Das war es dann tatsächlich auch schon von uns beiden. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, wir konnten euch ein bisschen zum Nachdenken vielleicht anregen und verabschieden uns an der Stelle. Tschüss.
Tschüss.
I'm not getting any younger. The years are catching up on me. I'm almost 23.
quit my job, it wasn't healthy. I'm not where I wanna be, where I wanna be. But therapy has kinda helped me learn that it's okay. Everybody's in the same boat, so let go and know that you're not alone. Thought I'd have it all figured out, but feels like my world's upside down. When nothing feels like home, it's good to know that you're not alone.
Know That You're Not Alone von Cat Burns. Und das bringt uns auch schon zu unserem letzten Beitrag für heute. Die Klimakrise löst in uns allen viele verschiedene Emotionen aus. Franziska Holder und Isabel Füssel haben sich in Tübingen umgehört und nachgefragt, wie das die Zukunftspläne von jungen Menschen beeinflusst, welche Gefühle die Krise auslöst und wie man damit umgehen kann.
So Ungewissheit, Verzweiflung, so Gleichgültigkeit vielleicht gemixt mit Angst.
Also schon viel Angst und Verzweiflung.
Das ist so eine Wut, die sich dann auch mal vielleicht gegen bestimmte Leute richtet.
Das sind einige der Emotionen, die viele Menschen wegen der Klimakrise verspüren, vor allem junge Menschen. Darüber spreche ich, Franziska, heute mit Isabel.
Hi! Eine weltweite Studie vom Umweltbundesamt hat ergeben, dass fast 6 von 10 jungen Menschen, also 59% im Alter von 16 bis 25 Jahren, sich große Sorgen um ihre Zukunft machen.
Ja, das sind wirklich extrem viele junge Menschen und diese Sorge geht sogar noch weiter. Und zwar so weit, dass 4 von 10 Menschen, also 39% der Befragten, weltweit unschlüssig sind, ob sie aufgrund der Klimakrise überhaupt noch Kinder bekommen möchten.
Das zeigt, dass besonders junge Menschen und ihre Zukunft von der Klimakrise und ihren Auswirkungen betroffen sind.
Und auch junge Menschen in Tübingen teilen diese Sorge.
Mit dem Kinderwunsch war das für mich auch so lange ein Punkt, wo ich so gedacht habe, also das kann ich doch nicht machen. Also das kann ich dem Kind da nicht antun.
Vielleicht schon eher nochmal darüber nachdenken würde, ob ich jetzt neues Leben so in die Welt setzen würde.
Wie lange so den Wunsch gehabt, so in die Niederlande zu ziehen. Und da denke ich mir inzwischen auch so, ja, und wenn das dann alles unter Wasser steht, das bringt dir dann auch nichts mehr.
Oder ein Ziel von mir war immer, die Welt zu bereisen. Das überlege ich im Moment, ob das eigentlich sinnvoll ist, ob es nicht andere Wege gibt.
Und wir haben uns gefragt, wie man besonders als junger Mensch mit diesen Emotionen umgehen kann und auch genau diese Frage gestellt.
Naja, also ich engagiere mich aktiv hier bei uns Grünen in Tübingen und ich kann auch so für mich als Mensch, ich lebe vegan, ich versuche einen niedrigen CO2-Fußabdruck zu haben, ich fahre Bus und Bahn und so versuche ich das irgendwie für mich so zu gestalten, dass ich denke, ich leiste etwas, was nicht dafür sorgt, dass die Menschen irgendwann fliehen müssen.
Meine Strategie ist wahrscheinlich selber aktiv zu sein.
Ich würde auch sagen, dass ich das verdränge. Also ich denk aktiv nicht darüber nach.
Eigentlich sollte das der Anreiz sein, um sich dann zu engagieren. Aber trotzdem muss ich sagen, obwohl ich mich damit beschäftigt habe, dass es für mich wirklich dieses Verdrängen ist. Also das ist irgendwie so ein Aufgeben inzwischen.
Wir haben uns ein paar Strategien zum Umgang mit diesen Emotionen angeschaut.
Ja genau, zum Beispiel kann man natürlich einfach seine Gefühle aktiv akzeptieren und wahrnehmen. Und man sollte sich auch bewusst machen, wo man aktiv was ändern kann und wo es auch einfach mal okay ist, nichts zu ändern oder wo man einfach nichts ändern kann. Und sich somit auf realistische Hoffnungen beschränken und seine eigenen emotionalen Grenzen bewusst wahrnehmen. Es ist auch mal total in Ordnung, sich nicht mit der Thematik zu beschäftigen, alles in Maßen.
Absolut, sich Grenzen zu setzen ist sehr wichtig. Es kann auch hilfreich sein, sich mit anderen Menschen über dieses Thema auszutauschen, damit man mit diesen Gefühlen nicht alleine bleibt. Das können Freunde oder Familienmitglieder sein oder zum Beispiel auch Personen, die sich aktiv mit der Klimakrise beschäftigen. Was uns zu unserem nächsten Punkt führt.
Genau, und das ist aktives Engagement, wie auch viele junge Leute in Tübingen berichtet haben. Das kann nämlich besonders gegen dieses Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühl helfen. Und es ist eigentlich ziemlich egal, ob ihr euch politisch engagiert oder im privaten Bereich. Es gibt da total viele Möglichkeiten. Besonders auch in Tübingen gibt es wirklich sehr vielseitige Möglichkeiten, sich klimatechnisch zu engagieren. Von Foodsharing, dem Klimagarten bis zum Umweltzentrum. Da müsste eigentlich wirklich für jeden und jede was dabei sein.
Ja, danke Franziska für die tollen Beispiele. Trotzdem kann einen das im Alltag stark belasten. Falls ihr wirklich merkt, dass euch diese Emotionen zu viel werden, wendet euch an Hilfsangebote. In Bezug auf Klimaangst und Emotionen gibt es hier zum Beispiel die Psychologists for Future oder bei allgemeinen Sorgen und Ängsten die Nummer gegen Kummer, den Krisenchat oder die Telefonseelsorge.
Ich hör schon in deinem ersten Hey, dass irgendwas nicht stimmt, denn ich kenn dich. Du sagst, du weißt nicht mehr, wie's weitergeht. Ich hab Zeit für dich unendlich. Du hast Angst, dass du dich selbst verlierst und dass dein ganzes Chaos dich auffrisst. Aber ich bin schon auf dem Weg zu dir. Und wenn nichts mehr fährt, dann lauf ich. Kein Mensch dieser Welt kann deinen Schmerz grad heilen. Und wenn nur Liebe hilft, dann schlaf ich heute Nacht neben dir ein. Wir trinken 20 Bier oder schauen deinen Lieblingsfilm. Ich spiel für dich Klavier oder bleibe einfach still. Und ich bin mit dir, wache auch die ganze Nacht. Ist alles scheißegal und wenn du weinen musst, dann mach. Wir trinken 20 Bier oder schauen dein Lieblingsfilm. Hauptsache ich bin bei dir. Weißt du noch, als es mir scheiße ging und ich dachte, das hört nie auf, hast du gesagt, wenn wir zusammen sind, dann schaffen wir's auch hier raus. Mann, es tut mir weh, dich so zu sehen, so unglaublich traurig. Und ich werd das alles auf mich nehmen, wenn du dadurch wieder aufstehst. Kein Mensch dieser Welt kann deinen Schmerz grad heilen. Und wenn nur Liebe hilft, dann schlaf ich heute Nacht neben dir ein. Wir trinken 20 Bier oder schauen deinen Lieblingsfilm. Ich spiel für dich Klavier oder bleibe einfach still. Und ich bin mit dir, wache auch die ganze Nacht. Ist alles scheißegal und wenn du weinen musst, dann mach. Wir trinken 20 Bier oder schauen deinen Lieblingsfilm. Hauptsache ich bin bei dir. Dieser Welt kann dein Schmerz grad heilen. Und wenn nur Liebe hilft, dann schlaf ich heute Nacht neben dir ein.
Wenn nur Liebe hilft von Lea. Es ist gar nicht so leicht, mit seinen ganzen Emotionen umgehen zu können. Was euch dabei vielleicht auch helfen kann, ist unser Klimapodcast. On Fire, Klimaaktivismus geht auf deine Weise, von mir, Leonie Schwarz und Chiara Gehrig. Darin haben wir beispielsweise mit Vollblutaktivist Benedikt Döllmann und Psychologin Clara Knauer über ihren Aktivismus und das damit einhergehende emotionale Auf und Ab gesprochen. Der Podcast entsteht auch hier im Brechtbau und ihr findet ihn auf Spotify und Instagram. Hört da gerne mal rein. Wir beenden die Sendung hoffnungsvoll mit dem Lied Das neue Normal von der Band Okay, danke, tschüss.
Zeit. Sie trifft Freunde, riecht an Blumen und sie streichelt einen Hund. Danach geht sie nach Hause, gut gelaunt und kerngesund. Keiner hat ihr nachgerufen, keiner hat sie angetatscht. Sie hat mit einem Bauarbeiter über ihren Job gequatscht. Jetzt liegt sie auf dem Sofa, trinkt einen Tee mit ein bisschen Zimt. Sie schaut aus dem Fenster in den Himmel und sie singt, das ist das neue Normal.
Das war's mit unserer Sendung für Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstewelle 96.6. An den Reglern saß Puzada Pondet, Redaktion Chiara Gehrig. Die Sendung ist im Rahmen der Klimaredaktion des Zentrums für Medienkompetenz entstanden, unter der Leitung von Kurt Schneider. Vom Mikrofon verabschiedet sich Leonie Schwarz. Bis bald! Thank you.
Musik.